Ich habe tausend verschiedene Perspektiven, sich wieder sprechende Freunde und Emotionen und so weiter. Und anstatt zu einer Seite zu flippen unbedingt und zu sagen, okay, das ist jetzt die wahre und die andere ist unwahr und so eine ja, Dualität aufzumachen von falsch und richtig, kann ich diese Ambiguität, diese Widersprüchlichkeit, diese Disharmonie, kann ich die einfach halten, ohne dass ich eins ausblende und weiterhin offen bleibe stattdessen für mehr Verstehen und Spüren auf beiden Seiten. Also so eine Metakognition ist das ja auch, so ein Rauszoomen, ne, die Toleranz mit der Ambiguität umgehen zu können. So ein Detachment, ein Decoupling, und das ist Mindfulness.
Heute ist Freitag, der 3. Dezember, und zum Jahresende wird es noch einmal Zeit für ein Check-in mit meinem Mitgründer Dr. Nico Rönnpagel. Eigentlich hatten wir geplant, heute das Jahr Revue passieren zu lassen, doch wir haben beide ziemlich schnell festgestellt, dass wir noch mittendrin sind. Wir sprechen über Ambivalenz in unserem Leben, über Tätigkeiten, die uns helfen, in den Flow zu kommen, darüber, wie wir uns Zeit zum Reflektieren nehmen, warum für uns Männergruppen so kraftvoll sind, was Ambiguitätstoleranz ist, warum Othering so gefährlich ist und was wir unter selbstloser Führung verstehen. Mein Highlight ist, dass Nico es geschafft hat, C.G. Jung und Britney Spears in einem Satz zu erwähnen und auch noch Sinn draus zu machen. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von Wevolve und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Nico, schön, dich zu sehen.
Sehr schön, Daniel. Auch dich zu sehen. Sehr schön.
Wie kommst du heute an?
Ich komme leicht verschmitzt an. Mhm. Ich habe nämlich vorhin beim Aufwachen mein Rollo hochgemacht und dachte, ich lege mich noch ein bisschen ins Bett und gucke in diesen Baum. Vielleicht sehe ich zufällig ja dieses eine Eichhörnchen, was manchmal im Garten ist. Ja. Und dann habe ich das Rollo hochgemacht und mich ins Bett gelegt und es war direkt das erste Eichhörnchen da und dann kam noch das zweite und die sind so selten zusammen und dann haben die angefangen zu spielen und ich konnte das von meinem Fenster aus beobachten. Das war so ein toller Start in den Tag und da zehre ich jetzt ein paar Stunden später noch von und so komme ich auch an. Ich komme an mit Eichhörnchen-Energie.
Ich habe es dir aber auch sofort angesehen, als ich das Video vor mir zum ersten Mal gesehen habe. Heute habe ich gedacht, oh, Nico ist heute verschmitzt.
In Eichhörnchen-Energie. Ja. Wie kommst du denn an, Daniel?
Ich komme sehr ambivalent an. Ich glaube, ambivalent ist so ein bisschen der Titel meines Tages. Auf der einen Seite geht es mir gerade richtig gut. Ich habe gestern Abend so einen sturmfreien Daniel-Tag gehabt. Meine Frau ist gerade auf Reisen und ich habe mir gestern Abend als Tradition schon Pizza, Bier und Beats bauen geschenkt und habe einfach richtig, richtig schönen Abend gehabt. Und jetzt gerade habe ich aber einen sehr emotionalen Moment gehabt und ich will gar nicht groß über das Corona-Thema reden, das kann auch wahrscheinlich keiner mehr hören, aber kurz um das nachzuvollziehen. Ich habe eben in einem Podcast erst eine 20-jährige Frau gehört, die darüber erzählt hat, wie sie in der Notaufnahme war, wie sie beatmet wurde und wie sie jetzt nach und nach wieder ins Leben kommt. Und bin dann an meinen Rechner, habe meine E-Mails aufgemacht und da hat ein Freund mir geschrieben, dass er aus Berlin weg musste, weil die Mutter seiner Frau in der Notaufnahme ist und auch künstlich beatmet wird. Und das war auf einmal so, hat mich total umgehauen, ne? So das im Podcast war so weit weg, das war einfach irgendjemand. Und dann so eine halbe Stunde später jemand aus meinem Bekanntenkreis. Und ich habe gemerkt, dass ich kurz vor der Aufnahme hier echt so eine Traurigkeit verspürt habe. Und das bringe ich jetzt auch mit. Also ich bringe die Verschmitztheit und Energie vom Daniel-Abend gestern mit, aber auch so ein bisschen so eine Emotionalität und Traurigkeit. Und ich glaube, der Podcast heute wird auch sehr ambivalent, so wie ich uns beiden kenne.
Also nicht, dass ich immer nur verschmitzt bin, so ist es ja nicht, ne?
Nein.
Also ich bringe auch gern was richtig Dunkles und Tiefes mit und nicht nur was Leichtes und Helles. Also ja, gern ambivalent.
Ja, ich muss gerade dran denken, als ich hier gestern Abend saß und Musik gemacht habe. Das ist für mich immer so ein Moment, wo ich voll versinke. Also normalerweise bin ich sehr in diesem, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann sprechen wir auch häufig über Focused Attention, also dass man wirklich mit seinem Fokus, seiner Konzentration bei einer Sache ist und aber auch gleichzeitig eine Open Awareness, dass man gleichzeitig mitbekommt, was passiert um mich herum, immer wieder reinzoomt, rauszoomt. Und gestern Abend war ich einfach so ganz, ganz tief reingezoomt, habe überhaupt nicht mehr mitbekommen, was um mich herum passiert. Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und es war irgendwie schon kurz vor Mitternacht. Und ich habe, glaube ich, 2 Stunden denselben Loop auf dem Kopf gehört und hat mich aber so richtig rausgeholt aus der Realität und war so ein schöner unmindful Moment, richtig im Flow verloren gegangen. Und das ist ganz schön. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was du auch beim Tanzen manchmal hast, oder?
Definitiv. Und ich hatte es tatsächlich gestern Abend auch ein bisschen. Ich habe nämlich 2 super enge alte Freundinnen getroffen, Joe und Steph.
Mhm. Liebe Grüße.
Schon ewig, ja, ewig her, dass wir uns zu dritt mal so getroffen haben. Wir haben den Termin auch, glaube ich, 4-mal verschoben, bis wir es endlich hinbekommen haben gestern. Und ich bin um 19 Uhr dahin und wir haben gegessen und lagen auf der Couch und haben uns unterhalten und gelacht und auf einmal auf die Uhr geguckt und es war 12 Uhr, Mitternacht. Mm. Ja. Wir so, wow, krass, das waren gerade 5 Stunden. Und dann haben wir uns langsam erst auf den Weg gemacht. Also es wurde dann auch ein bisschen später. Und ich glaube, als ich mit dem Fahrrad dann durch die Berliner Nacht nach Hause gefahren bin, waren auch schon 0 Grad. Es waren diese Eiskristalle das erste Mal. Und ich habe ja so Rennradreifen, ne? Mhm. Wenn irgendwo so nasse, gefrorene Stellen das erste Mal war. Ich so, oi, wie häufig werde ich diesen Winter wohl mich flachlegen? Aber es war, ja, war auch so diese Magie von diesen Eiskristallen. Und vielleicht ist das auch schon Ambivalenz, wenn wir das als roten Faden nehmen, ne? Auf der einen Seite ist es so dunkel und gefährlich und super kalt auf dem Fahrrad. Mhm. Und gleichzeitig hat es auch so eine Magie, ja, so nachts Klarheit. diese ersten Kristalle dann auf dem Boden zu sehen, dann funkelt es wie Diamanten. Das ist so atemberaubend. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, wie du um 12 Uhr mit dem Fahrrad durch Berlin rast und das so wahrnimmst. Und du hast wahrscheinlich auch beim Ausatmen diesen, wie sagt man, Nebel? Nein.
Wie sagt man das?
Hauch?
Der Rauch. Nebel. Wolken. Ja.
Ja, aber wo wir gerade bei dem Versinken in etwas waren, ich habe die letzten Tage, wie du ja weißt, einen sehr intensiven Workshop vorbereitet und Interviews ausgewertet. Also ich habe 10 Interviews geführt, Einzelgespräche und die ausgewertet. Und als ich das geplant habe, habe ich gesagt, boah, ey, richtig viel Arbeit. Und jetzt macht mir das aber richtig Spaß, weil das auch dieses Versinken ist. Ne? Also ich mache dann alle Programme aus, block mit 2 Stunden im Kalender, mach Handy auf lautlos und gehe dann einfach rein und bin in dieser Welt. Ne? Und das ist das, was mir nicht oft gelingt, aber wenn es mir gelingt, dann fühlt sich das richtig schön an, richtig gut. Tatsächlich habe ich das manchmal auch, wenn ich gerade drüber nachdenke, beim Buchhaltung machen. Also wenn ich einmal im Monat meine ganzen Unterlagen sortiere, dann schaffe ich das auch manchmal einfach in so einen Flow zu kommen und nicht mehr wirklich wahrzunehmen, was um mich herum passiert.
Ja, interessant mit der Buchhaltung. Bei mir ist es auch so, dass ich so in meinem Day-to-Day das häufig nicht hinbekomme, weil einfach doch so viel Ablenkung da sind und der Terminkalender so zerstückelt ist. Aber wenn ich so Deadlines habe, die ich schon ein paar Mal vor mir hergeschoben habe und wo ich echt weiß, okay, heute Abend muss das Ding rausgehen, du hast jetzt noch 3 Stunden und setz dich hin. Mhm. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit vorgedrückt und die ersten 15 Minuten habe ich auch echt Widerstände. Und dann komme ich häufig dann in so einen Flow rein.
Genau,
das ist. Und genieße das dann auch wirklich und finde es so geil und habe danach mehr Energie als vorher. Auf der einen Seite, weil sowas abgefallen ist und ich was geschafft habe, aber auch, weil das Erleben an sich, also dieser Flow-Zustand, dieser Deep Focus, Deep Work, Concentration, einfach ja, so ein bereichernder Zustand ist.
Mhm. Das beschreibt ziemlich genau, was ich empfinde. Und wo du Deep Work ansprichst, es gibt ja auch wirklich Forschung dazu, dass man eine bestimmte Zeit braucht, um in diesen Flow reinzukommen. Und wenn man einen zerstückelten Kalender hat, so wie wir das beide ganz gut kennen und wahrscheinlich auch jeder und jede, die jetzt zuhören, und dann noch die E-Mails reinrauschen, die SMS, dann springen wir von Thema zu Thema. Und ich brauche auch tatsächlich, ich mache meine Buchhaltung immer am Sonntag. Also Sonntag ist so ein Tag, wo ich mir meistens 2-3 Stunden
nehme. Nach der Kirche.
Nach der Kirche. Du kennst mich. Und erst denke ich so, oh nee, überhaupt keinen Bock, an einem Sonntag Buchhaltung zu machen. Und dann bin ich aber nach einer Viertelstunde drin. Manchmal mache ich mir noch so Musik dazu an. Und danach geht's mir tatsächlich meistens gut. Ich bin dann sehr konzentriert, habe das Gefühl, was geschafft zu haben. Und auch tatsächlich so ein bisschen Erholung. Ja, spannend. Das war mir auch so noch gar nicht bewusst.
Interessant auch das Übertragen auf menschliche Begegnung. Mhm. Ja, also sei das meine Partner, Partnerin oder Freunde oder von mir aus auch Fremde oder neue Menschen. Wie lange brauche ich und wie viel Fokus und Freiraum unzerstückelt, also wirklich Focus, Attention und Connection mit dieser Person brauche ich, um wirklich tief einzutauchen in die Begegnung? Wie häufig habe ich denn, dass ich wirklich, sagen wir mal, eine Stunde habe mit einem Menschen, wo nichts anderes ist, wo es um die Begegnung als solche geht?
Ja, ja.
Wo es nicht um ein Projekt geht, wo vielleicht nicht mal Ablenkung durch, ich bin beim Lunch irgendwo in einem Restaurant mit ganz viel drumherum ist, sondern wirklich, wo nur Begegnung stattfindet. Also, ne, wie selten ist das? Also kam mir einfach gerade, dass es auch da genauso Menschen sind wie Buchhaltung. Ja, dass es auch da Zeit braucht, diesen konzentrierten Space, dedicated Space, um tiefe Verbindungen zu erleben.
Ich muss gerade an unseren Podcast hier denken und an das, was wir jetzt gerade erleben. Tatsächlich freue ich mich darauf immer, weil wir beide sprechen echt viel, eigentlich fast täglich, aber meistens immer über das Thema, über das Thema, über das Thema und dann machen wir noch kurz im Check-in oder so nochmal was Privates rein. Aber dass wir so diese eine Stunde einmal im Monat oder alle paar Monate haben, wo wir einfach alle Gedanken, die kommen, miteinander teilen und einfach uns austauschen. Ich merke da immer so eine große Vorfreude und finde, das hat auch was von diesem Versenken. Also ich habe jetzt keine Agenda gerade. Ich denke jetzt nicht, boah, wir müssen über das sprechen und es ist wichtig, dass das und das rumkommt, sondern es ist einfach so Raum für Begegnung. Mhm. Das war ein skeptisches. Geht's dir nicht so was? Kommst du mit einer Agenda rein?
Meine Agenda für heute ist Ambivalenz
und
Eichhörnchen-Energie. Mehr habe ich eigentlich nicht.
Tatsächlich hatten wir eine Idee für die Session heute und zwar die Idee, so ein bisschen time to reflect, über das Jahr nochmal nachzudenken. Und ganz ehrlich, Nico, ich kann das nicht. Ich bin nämlich noch so drin in diesem Jahr. Es passiert gerade so viel. Ich kann gerade noch nicht innehalten und zurückschauen. Das können wir uns reservieren für die zwei zwischen den Jahren.
Ja, machen wir das so. Dann jeder für sich. Hast du dir, um dann doch mal bei diesem Thema time to reflect zu bleiben, nimmst du dir irgendeinen Freiraum eigentlich, Daniel, neben Family und so, wo du reflektierst? Wie machst du das denn? Wie bringst du denn da diese dedicated Zeit auf?
Yes. Also erstmal haben wir gemeinsam entschieden, dass wir sowohl eine Sommer- als auch eine Winterpause haben. Das heißt, im Winter sind es, glaube ich, 3 Wochen, wo wir keine Termine haben, keine Kundentermine und keine Projekte. Und das ist wirklich, habe ich auch in der Sommerpause gemerkt, dass es gut ist, nicht nur eine Woche zu haben oder 2-3 Tage, sondern wirklich mehrere Wochen, um da auch reinzukommen, in so ein Rauszoomen und Innehalten. Und ich habe mir überlegt, dass wenn du dein Retreat machst, dass ich mich in deine Wohnung einquartiere und mal 2-3 Tage Reflexion mache. Und das werde ich dich offiziell noch fragen. Sollte das nicht klappen, im letzten Jahr habe ich das hier so gemacht, dass ich mich in ein Hotel hier eingebucht habe. Das war während des Lockdowns, wo man quasi nicht im Hotel übernachten konnte, aber tagsüber dort arbeiten. Und das fand ich ziemlich gut. Das hat mir ziemlich geholfen. Einfach mal so 2-3 Tage meditieren, journalen, ein bisschen, ich habe eine innere Teamaufstellung gemacht, nochmal guckt, wo stehe ich gerade, wie sehr ist das überhaupt aligned mit dem, wo ich hin möchte. Genau, also ich werde auf jeden Fall bewusst auch mit meiner Partnerin zusammen Momente gestalten, in denen das möglich ist. Wie sieht es bei dir aus?
Also meine Schwester kommt mit ihrem Partner aus Australien. Die saßen 1,5 Jahre fest. Insofern wird es erst eine Woche Family geben. Und dann habe ich dieses 10- bzw. 12-tägige Schweigeretreat. Mhm. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, Daniel, findet das jetzt statt? Wie entwickelt sich die ganze Corona-Situation?
Letztes Jahr war es dann digital, ne?
Ja, dieses wird nicht digital sein. Wenn es nicht stattfindet, werde ich irgendein eigenes Retreat hier zu Hause machen oder weiß ich noch nicht, was ich dann mache.
Machen wir zusammen bei dir.
Machen wir zusammen bei mir. habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal ein Home-Retreat zu zweit gemacht. Und wir haben diese 3 Tage nicht zusammen gesprochen, uns nicht angeguckt, gar nichts. Und jeden Tag war eine Person verantwortlich fürs Essen machen. Ja, es war also total easy. Das funktioniert auch mit einem klaren Kalender und Timeline etc. Aber ja, ich glaube, ich würde das doch dann lieber alleine machen.
Alles gut. Ich erinnere mich auch gerade an deinen Post von vor einem Jahr, wo du ein bisschen beschrieben hast, wie kann man so ein Self-Retreat gestalten. Ja. Ja, aber noch sind wir mittendrin.
Noch sind wir mittendrin, ja.
Ich habe dir eben erzählt von den Interviews. Und ich bin ja nächste Woche für 3 Tage im Norden von Deutschland bei einem Retreat und beziehungsweise, Entschuldigung, bei einem Offsite mit einem Management-Team, das tatsächlich auch mit sehr vielen Corona-Maßnahmen stattfindet. Sind ganz alleine in der Location dort, alle getestet und so weiter. Und das ist gerade so irgendwie top of my mind. Also diese Interview-Auswertung, die jetzt gerade abgeschlossen ist, die Offsite-Vorbereitung. Und ich merke so eine ganz große Vorfreude, weil es nicht viele In-Person-Workshops dieses Jahr gab. Also die kann ich an einer Hand abzählen. Und so was mich gerade sehr begeistert, ist dieses unglaubliche Vertrauen und die Offenheit, die ich in den Einzelgesprächen gespürt habe, und diese Dankbarkeit. Ja, also dass sich eine Person mir anvertraut, ganz offen darüber spricht, was ihn oder sie beschäftigt, und auch einfach dankbar dafür ist, diesen Raum zu haben, darüber zu sprechen. Und ich höre nur zu, stelle Fragen, notiere. Also ist gar kein Coaching oder sowas, aber trotzdem hat es, glaube ich, auch so ein bisschen so einen therapeutischen Effekt. Einfach die Möglichkeit zu haben, mal eine halbe Stunde zu einer neutralen, unabhängigen Person darüber zu sprechen, ja, wie es mir geht und wie es im Team auch ist. Und das ist bei mir gerade so ganz, ganz top of mind, dieser Prozess. Ja,
freut mich auch total, dass ihr in Person doch nochmal zusammenkommt.
Ja.
Steht eben alles auf der Kippe. Ja, und auch zu beobachten, wie du ein bisschen dich davor gesträubt hast oder einfach unsicher warst, wie gehst du mit diesen Interviews um, wie wertest du die aus, wie öffnen sich die Menschen und so weiter. Und dann schon nach den ersten 1 oder 2 du gesagt hast, wow, das ist so spannend, was die erzählen, wer hätte das gedacht, wie offen sie sind, wie radikal ehrlich die sind. Ja, und wie dir das, so kommt es mir vor, auch Energie gegeben hat sogar.
Ja, ja. Ich würde es nicht Unsicherheit nennen, aber mir war schon wichtig, diese Zeit gut zu nutzen und wirklich auch den Auftrag bestmöglich dazu erfüllen. Und es kann ja sein, dass man in so ein Gespräch reingeht und jemand überhaupt nicht erzählen möchte oder nur Stories erzählt, die sich die Person vorher überlegt hat und die ein Selbstbild bestätigen oder so. Und dann wirklich zu spüren, dass es möglich ist, innerhalb von einer halben Stunde gleich in diese Vertrautheit zu kommen und in diese Offenheit. Ja, das war eine schöne Erfahrung.
Ja, ja, vielleicht keine Unsicherheit, vielleicht eine gewisse Ambivalenz.
Ja, vielleicht das. Sehr gut. Wo verspürst du denn gerade noch Ambivalenz, Nico, in deinem Leben?
Oh.
Du bist ja auch gerade noch in einigen Projekten drin. Gleichzeitig hast du aber auch schon oder immer noch dein Freizeitleben gut aktiviert.
Vielleicht ist das genau die Ambivalenz, aber eine, die ich gerne halte.
Ja.
Also, dass ich neben dem vielen Arbeiten auch immer wieder zwischendurch intensive Feiermomente brauche.
Mhm.
Also wie letztes Wochenende, wo ich einfach sonntagnachmittags in den Club gegangen bin und dann bis halb in den Montag hinein.
Mhm.
Oder was heißt halb? Also bis halb in den Montagmorgen hinein getanzt habe. Und das war richtig gut. Ich glaube, ich war das war das dritte Mal, dass ich dieses Jahr in einem Club war.
Mhm.
Neben all dem Barfußtanzen draußen. Und es tat einfach richtig gut. Und Ambivalenz ist da schon immer noch da, einfach durch die Corona-Lage, ne?
Mhm.
Wenn ich mich auch frage, ist das verantwortungsvoll? Ja, und ich lag dann tatsächlich zwei Tage später mit so Halsschmerzen und leichter Temperatur, flach. Und ich so, wow, was ist das jetzt? Und es hat sich aber herausgestellt, es war nur eine Erschöpfungserscheinung oder eine leichte Erkältung, dadurch, dass ich im T-Shirt da bei 0 Grad nachts und Schnee, es hat ja geschneit tatsächlich das erste Mal, raus und rein, verschwitzt. Und da hat mein Körper dann doch gesagt, also hör mal zu, Junge, auch nicht.
So auch nicht, ja. Ich habe gerade gedacht, dass wir so oft über das Thema Tanzen in dem Podcast sprechen, dass man das Gefühl haben kann, du bist jedes Wochenende in Clubs. Aber wie du gerade schon gesagt hast, du warst jetzt vielleicht dreimal dieses Jahr in einem Club. Und das ist auch gut so.
Ja, ich tanze aber auch zu Hause. Also gestern Morgen habe ich zu Hause getanzt zum Beispiel. Ja, und nutze jede Chance. Und Tanzen ist ja für mich sowieso eine Metapher für im Fluss durchs Leben gehen und immer neue Rhythmen finden und neue Tanzstile entsprechend der Situation. Und was passiert, wenn jemand kommt, der gerade ganz abgehackt tanzt oder schwerfällig ist und ich bin gerade ganz leicht und verspielt? Wie kann ich dann gemeinsam einen Tanz finden, der weder Blockade ist noch ein Leugnen von beiden Energien, sondern ein neuer Konsens, ja, ein neuer Rhythmus, der sich ergibt.
Schön beschrieben, ja. Ja, ich habe dir erzählt, dass ich seit ein paar Wochen eine Männergruppe habe. Und dass wir uns alle zwei Wochen für eine Stunde zum Telefonieren treffen und über Männerthemen sprechen. Und bei Ambivalenz musste ich gerade auch daran denken, wie ich da auch so eine Ambivalenz habe zum Thema männlich sein. Ja, und wir haben ja auch viel über maskuline und feminine Qualitäten gesprochen. Und mir tut die Männergruppe gerade extrem gut, unter so gleichgesinnten anderen Männern zu sein, wobei ich es auch sehr, sehr wertschätze, mit Frauen zu sprechen, mit gemischten Gruppen, mit meiner Partnerin. Aber
Daniel, das war nicht nötig, das zu sagen.
Da war die Harmoniebedürftigkeit. Aber es ist wirklich gut. Und genauso wie ich irgendwie gestern diesen Abend gebraucht habe mit Bier und Pizza, ich esse sehr selten Pizza, war das einfach schön, oder ist das immer wieder schön, mit den Männern sich zu treffen. Wir brauchen irgendwie gar nicht so ein Vorspiel, um mal jetzt so in Stereotypen zu bleiben, sondern können gleich direkt reinspringen und direkt irgendwie, was beschäftigt mich gerade. Ja. Und diese Ambivalenz, die ich bei mir wahrnehme, ist einmal diese Ambivalenz zwischen ich bin ein Mann und ich fühle mich männlich und gleichzeitig mag ich die weiblichen, die femininen Qualitäten sehr, sind vielleicht auch ein bisschen ausgeprägter bei mir als bei anderen Männern, die ich kenne. Und das ist so die eine Ambivalenz. Die andere Ambivalenz, die wir jetzt gerade diese Woche auch hatten, ist so dieser Wunsch auf der einen Seite nach Freiheit und Unabhängigkeit, den unsere Generation ja sehr stark hat. Und gleichzeitig der Wunsch nach Verbindung, nach vielleicht sogar Kinder- und Familiengründen, nach Konsistenz und Planbarkeit. Und so, wir haben so über die Checkliste gesprochen, die alle haben. Irgendwie ein eigenes Auto, ein eigenes Haus, eine eigene Familie, einen Baum im Garten pflanzen. Und inwieweit diese Checkliste in unserem Kopf ist, aber gar nichts mehr mit unserer Realität zu tun hat. Mhm. Ne? Also da haben wir auch viele Ambivalenzen aufgedeckt und über viele Themen gesprochen. Ja, und auch da wieder, ne, alleine darüber zu sprechen, Menschen zu haben, die einem zuhören, ist schon ganz viel wert. Da muss gar keiner eine Lösung haben oder den einen schlauen Satz sagen.
Ja, ja, ja. Hammer. Also ich habe ja auch eine Männergruppe.
Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, trefft ihr euch im Moment noch?
Ja, nicht so häufig wie ihr, auch weil viele davon reisen. Also wir sind 5, wir sind ja schon seit 4 Jahren zusammen, sehr committed, sehr eng. Ist einfach, das sind so geile Männer. Die sind einfach so reflektiert. Die haben alle so ihre Arbeit gemacht. Ich hänge da so an den Lippen, wenn jeder spricht. Da ist so viel Präsenz, weil ich die alle so schätze. Oder wir uns alle gegenseitig. Das ist einfach enorm. Also, das ist echt so eine Brotherhood. Und wir sind immer füreinander da, so vom Gefühl. Also es hat gerade jemand geschrieben, der mit seiner Family in Italien ist und ihm ging es nicht so gut. Und dann hat er gesagt, er hat uns einfach einberufen, so mental in seiner Meditation. Ja, und er weiß einfach, da ist so der Support. Ja, das ist eine richtig, richtig feine Gruppe. Wir treffen uns aber höchstens einmal im Monat. Und über die letzten 1,5 Jahre natürlich ausschließlich virtuell, ne? Ja. Aber es ist trotzdem ein ganz, ganz guter, schöner Anker.
Ganz, ganz spannend ist, dass mein Vater, als ich ein Jugendlicher war, auch Männergruppen hatte.
Das heißt Skat spielen? Ich glaube, wenn ich meinen Vater frage, hast du eine Männergruppe? Dann sagt er, jo, Tischtennisgruppe, Saunagruppe, Skatgruppe. Yes,
yes. Ja. Auch eine Form von Männergruppe, ne? Auch mit Sicherheit was wert. Mein Vater hat tatsächlich Männergruppen oder eine größere Männergruppe über einen längeren Zeitraum gehabt mit der Frage in der neuen Welt, was für ein Mann möchte ich eigentlich sein? Und mein Vater und meine Mutter waren vor ein paar Wochen in Berlin und da haben wir auch tatsächlich darüber gesprochen. Und was ich auch gar nicht wusste, war, dass mein Vater damals auch, also er hat nie meditiert, aber die haben auch mit so kontemplativen Techniken gearbeitet innerhalb der Männergruppe. Also so Entspannungstechniken und so Ankommensübungen und so. Und haben vor allen Dingen über ihre Gefühle gesprochen. Und was mir echt bewusst geworden ist durch das Gespräch und in den letzten Wochen ist, ja, es ist für uns heute herausfordernd, als Männer über unsere Gefühle zu sprechen, weil es gibt immer noch Stereotype und es gibt immer noch eine Gesellschaft, die vielleicht nicht so weit ist. Aber wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren muss das gewesen sein, da über Gefühle als Mann zu sprechen. Und wie krass das nochmal eine Generation vorher gewesen sein muss, ne? Also so Nachkriegsdeutschland, da wurden erstmal alle Gefühle in den Keller gepackt. So, es ging erstmal um Überleben, um Wohlstand aufbauen, um Vergangenheit ignorieren und vergessen. Und das schwingt immer noch nach, ne? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute eine Generation sind, die die Freiheit und aber auch die Tools hat, um diese Arbeit machen zu können. Also ob es Meditation ist, ob es Coaching ist, ob es Embodiment ist, ob es Sachen wie Schamanismus oder spirituelle Arbeit ist. Im Club tanzen. Oder im Club tanzen, ja. Ich glaube, diese ganzen Tools hatte mein Vater noch nicht. Und trotzdem hat er erkannt, dass es irgendwie wichtig ist und hat da seine Arbeit gemacht.
Ja, das ist so krass. Ich meine, es gab solche psychologischen Konzepte, also die Archetypen von Jung und was der so gesagt hat über Maskulinität und so. Das ist schon alles ziemlich ganzheitlich und tief, aber das war einfach nicht zugänglich, ne? Das war nicht wirklich bekannt. Und was es heute einfach gibt und wo man Workshops mitmachen kann und so, das ist einfach unglaublich. Ich habe auch zu dem Thema noch letztes Wochenende war ich wo. Und da haben wir in einer Gruppe zu The Dark Masculine, The Light Masculine und The Dark Feminine und The Light Feminine gearbeitet. Und also diese Unterscheidung auch nochmal, dass es bei den maskulinen und femininen Qualitäten Light und Dark gibt. Mhm. Und Dark bedeutet nicht Schatten, bedeutet nicht was Destruktives. Es ist immer noch von Liebe gehalten und von Liebe motiviert. Ja, also wenn du sagst zum Beispiel The Dark Feminine zum Beispiel, ja, ist dann so eine Kali, ja, im Hinduismus, so radikal, Gegnern werden die Köpfe abgehackt, so was nicht im Weg steht, aber von der Liebe getrieben. Oder irgendwie Britney Spears in Toxic, ja, das ist halt so, oh, ja, da ist nicht wirklich was Destruktives drin, aber es ist auch so ein bisschen scary vielleicht, es ist so Besitz ansprechend, es hat eine Power, es hat eine Confidence, ja.
Wie großartig, dass du C.G. Jung und Britney Spears in einem Monolog unterbringst. Das ist auf jeden Fall auch wieder ambivalent.
Vielleicht, ja. Gut. Ja, also das fand ich auch ziemlich cool, da das nochmal zu differenzieren, eben in Light und Dark, Masculine and Feminine, um auch da aus so Stereotypen rauszukommen, hey, das Weibliche ist immer nur sanft und rezeptiv oder so. Ja, und das Maskuline ist auch nur auf eine bestimmte Art und Weise, sondern dass es auch andere Archetypen gibt und Anteile in uns als Männer und in Frauen, ja, die auch diese dunkle Seite haben, aber als eine positiv verstandene Qualität. Also nicht als Schatten destruktiv, nicht als von Wut oder Angst getrieben, sondern von Liebe. Ja, und da geht's eher um so ein Mut und so nach vorne und ja, und auch wir als Männer natürlich in uns nicht nur the feminine, sondern wir haben auch in uns the light feminine und wir haben auch in uns die dark feminine qualities. Und einfach solche Differenzierungen und dann Workshops dazu zu machen und mit anderen Menschen uns dazu auszutauschen, diese Möglichkeiten zu haben, ist einfach echt cool. Also ja, das gab es mit Sicherheit nicht so im Mainstream in unserem Alter in der Nachkriegsgeneration.
Sicher nicht, ja.
Und was hast du letzten Sonntag gemacht? Ja, ich war bei so einem Workshop zu Dark Feminine, Dark Masculine. Okay.
Vielleicht unterschätzen wir das aber auch. Also ich erinnere mich gerade daran, dass, du hast ja gesagt, irgendwie C.G. Jung und so gab es ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Zeit, in der meine Eltern in unserem Alter waren oder vielleicht sogar noch jünger, in ihrem jungen Erwachsenenalter, haben sie sich sehr, sehr viel auch mit solchen alternativen Themen beschäftigt. Und klar. Leute wie mein Onkel zum Beispiel waren sogar dann irgendwie bei Osho in Indien als Sannyasin. Und da ging es ja auch genau um solche Themen. Ne? Da ging es ja auch
ganz genau um solche.
Um Loslassen, Non-Attachment. Ja. Also vielleicht unterschätzen wir es auch, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass wir heute so eine Vielfalt an Weltanschauungen, an Tools, an Wissen haben und wir haben den Zugriff darauf. Wir haben den Zugriff über digitale Medien, aber vor allen Dingen jetzt auch in Großstädten wie Berlin einfach auch zu Retreats, zu Workshops, zu Coaches und so. Und das ist glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
Mhm. Kann aber vielleicht auch zu mehr Verwirrung führen, weil einfach so viel da ist, weil es so eklektisch, so zusammengewürfelt, so unverbindlich, so ungeerdet ist. Ja.
Das stimmt.
Also es ist ja nicht nur die Opportunity, mit jeder Möglichkeit nach oben zu wachsen, um eine Stabilität zu haben, brauche ich ja auch eine tiefere Verwurzelung nach unten. Also wenn der Baum irgendwie in 1000 Richtungen groß wächst und die Wurzeln nicht mitgehen, dann kracht das Ding ja irgendwann zusammen oder kann sich gar nicht selbst nähren. Und das ist eben auch so ein bisschen die Gefahr, wenn so viel im Angebot ist, ja, dieser ganze Spiritual Tourism und so weiter, dass das einfach nicht geerdet ist. Was heißt das? Wie kann ich das erden? Wie kann ich auch in die Tiefe gehen? Wie kann ich das mit einer Ethik verbinden, mit meiner kulturellen Identität und so weiter?
Ja, das passt ganz gut zu dem, was ich gerade eigentlich sagen wollte.
Und zwar
wollte ich gerade, ich wollte das Thema gerade auf Führung übertragen und auch auf unsere Arbeit. Und wir haben ja als Ergänzung zu unserem normalen Programm noch eine Leadership Extension, wo es wirklich darum geht, mit Führungskräften zu arbeiten. Was ich ursprünglich erzählen wollte, ist, dass wir da auch diese Arbeit mit maskulinen und femininen Qualitäten explizit drin haben. Das heißt, da stellen wir dieses Konzept vor. Es gibt eine Übung, wo die Teilnehmenden sich selbst einschätzen und gucken, wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin. Und das habe ich jedes Mal, wenn wir das Programm bisher gemacht haben, auch immer als sehr, sehr powerful wahrgenommen. Also dass auf der einen Seite diejenigen, die diese femininen Qualitäten haben, gerade natürlich Frauen, aber auch einige Männer, dass sie sich da wirklich verstanden gefühlt haben. Und dass sich für die anderen aber auch eine neue Welt eröffnet hat, ein Interesse geweckt wurde, zu sehen, ah, okay, da gibt es noch mehr Qualitäten. Ja. Und das, was jetzt gerade ganz gut passt zu dem, was du gesagt hast, ich habe auch gerade das Bild von dem Baum vor Augen, was wir ja auch in unserer Präsentation haben, das wunderschöne Wort Ambiguitätstoleranz. Also eine Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass es einfach nicht die eine Lösung gibt oder die eine Weltanschauung oder die eine Religion, die wir in der Schule lernen und dann bleibt es dabei unser ganzes Leben, sondern wir haben die Möglichkeit, aus all diesen Dingen auszuwählen, was ein Geschenk ist, was aber gleichzeitig auch eine totale Überforderung sein kann. Vor allen Dingen, weil sich manchmal Dinge auch widersprechen und trotzdem gleichzeitig wahr sein können. Ja. Und diese Ambiguität erstmal wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann halten zu können. Ich glaube, das ist etwas, was für Führungskräfte, aber generell für Menschen sehr wichtig ist und was unsere Generation gerade bewusst lernt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, dass das ganz gut andockt an dem, was du eben angesprochen hast.
Ja, ja, ich glaube, wir haben uns auch über Ambiguitätstoleranz hier schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir es so geframed haben. Ich glaube, bei einem Podcast, da saß ich in Mailand Anfang des Jahres oder so. Nämlich darum, einfach diese Spannung und Widersprüche halten zu können und damit sein zu können. Mhm. Ja, und wie wichtig das ist. Vor allem als Führungskräfte, aber im Sinne von Selbstführung für uns alle in dieser Gesellschaft, wo es so viel Widersprüche gibt. Und auch bezogen auf Covid, ne? Ich habe tausend verschiedene Perspektiven, sich wieder sprechende Freunde und Emotionen und so weiter. Und anstatt zu einer Seite zu flippen unbedingt und zu sagen, okay, das ist jetzt die wahre und die andere ist unwahr und so eine ja, Dualität aufzumachen von falsch und richtig, kann ich diese Ambiguität, diese Widersprüchlichkeit, diese Disharmonie, kann ich die einfach halten, ohne dass ich eins ausblende und weiterhin offen bleibe stattdessen für mehr Verstehen und Spüren auf beiden Seiten. Also so eine Metakognition ist das ja auch, so ein Rauszoomen, ne, die Toleranz mit der Ambiguität umgehen zu können. So ein Detachment, ein Decoupling und das ist Mindfulness. Ja. Denn wir wissen ja, Ambiguität im Gehirn verursacht Stress ähnlich wie körperliche Bedrohung. Also Widersprüchlichkeit aktiviert das sympathische Nervensystem, ja, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Eigentlich den Fight-or-Flight-Response. Ja, und da wupp, rauszusehen und rauszuzoomen und dann zu sagen, ah, interessant, es ist beides da, gleichzeitig. Angenehmes und Unangenehmes. Die und die Perspektive, die und die Option.
Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, ein greifbares Beispiel, was auch jeder und jede gerade erlebt. Ich habe auch sehr viele Gespräche mit Freunden geführt in den letzten Wochen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Und ich habe mit denen versucht, ein offenes Gespräch zu führen, wo beide Seiten lernen können und habe immer wieder festgestellt, wie schwierig das ist. Und ich glaube, dass eine Coping-Strategy unseres Minds, unseres Gehirns ist, immer nach was zu suchen, woran man sich festhalten kann. Also die eine Seite hält sich immer an den Fakten fest, die es in den Medien gibt und die man, weiß nicht, aus der Wissenschaft bekommt. und die anderen haben andere Dinge, an denen sich festhalten. Entweder sind es Dinge wie, ich vertraue aber auf mein Körpergefühl, oder es sind Dinge wie alternative Studien oder andere Narrative. Und da zusammenzukommen und zu akzeptieren, dass es so eine Ambiguität gibt, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, das habe ich auch am eigenen Leib gerade wieder erfahren dürfen. Also auch wie schwer es mir fällt. Ja, und was ich auch, oder wo wir auch sehr intensiv drüber gesprochen haben bei diesem Thema, ist dieses In-Group-Out-Group, ne, wo wir auch in dem Antidiskriminierungs-Workshop letzte Woche drüber gesprochen haben. Also dieses zu sagen, ich gehöre zu der einen Gruppe und die anderen gehören zur anderen Gruppe, und damit folgt dann automatisch, dass wir diesen Empathic Bias haben. Also dass wir nicht mehr so eine Empathie mit der Person empfinden oder der Gruppe, wie wir es sonst tun würden, wenn wir sie in der In-Group sehen würden. Und ich glaube, dass das auch gerade sehr krass passiert auf beiden Seiten. Und vielleicht gibt es ja auch gar nicht nur zwei Seiten, wahrscheinlich gibt es viel mehr Seiten. Aber die anderen, ne, dieses Othering, das findet gerade extrem statt. Das merke ich bei mir selber auch. Und das führt zu einer spannenden Dynamik in unserem Bewusstsein.
Ja, auf der einen Seite hilft mir dieses Othering, also dieser Coping-Mechanism, wie du es nennst, in Zeiten von Widersprüchlichkeit, mich auf irgendeine Position zu beziehen und zu sagen, okay, die nehme ich für mich an, das ist die richtige. Ja, auf der einen Seite ist das also, oh, endlich habe ich was, woran ich mich festhalten kann. Aber gleichzeitig führt es eben auch zu so einer Separation. Und Othering heißt ja nicht nur, dass ich die anderen ausschließe, sondern ich grenze mich auch von der Welt ab. Ich separiere mich von der Welt. Ja, also immer wenn ich glaube, das habe ich bei mir beobachtet auch, wenn ich glaube, oh, ich bin besser, ich habe eine höhere Ethik oder ich bin smarter oder ich habe keine Ahnung, dann in dem Moment grenze ich mich von der Welt ab, in dem Moment kapsel ich mich ab, in dem Moment taube ich mich, in dem Moment tauche ich in mein Ego ein. Ja, also ich mache mich in dem Moment klein, obwohl ich mein Ego mir sagt, ja, du bist besser. Indem ich sage, du bist besser, mache ich mich aber in Wirklichkeit klein.
Ja. Ja. Klingt kontraintuitiv, macht aber total Sinn.
Ambivalent.
Danke, dass du uns nochmal dran erinnerst. Wo wir gerade das in Verbindung gebracht haben mit den Führungsqualitäten. Ich habe ja diesen wundervollen Leadership Circle Test gemacht. Den habe ich gerade vor mir auf dem Desktop entdeckt. Und
wo herauskam, dass du in Amazonas gehen solltest und allein für dich diese Fischfarm aufmachst, ne?
Genau der, ja. Ja. Genau, also auf leadershipcircle.com kann man so einen kostenlosen Selbsttest machen. Das ist natürlich ein kommerzielles Angebot und ich will da jetzt gar keine Werbung für machen. Was ich aber sagen will, ist, dass dieser Selbsttest schon spannend ist. Also es gibt so 120 Fragen, die man beantwortet, und danach bekommt man so einen eine Grafik darüber, die so aufgebaut ist, dass man auf der einen Seite im oberen Teil des Kreises sieht, wo bin ich, wo habe ich positive, beziehungsweise hier heißt es kreative Eigenschaften, und im unteren Kreis, wo habe ich negative, beziehungsweise da heißt es reaktive Eigenschaften. Und ich habe den Test einfach mal gestern gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin echt skeptisch, was sowas angeht. Die Grafik sieht total schön aus und es gibt auch so ein, zwei Entwicklungsbereiche, die sich für mich dann nochmal klarer herausgestellt hat. Aber beim Machen des Fragebogens habe ich die ganze Zeit überlegt, wer antwortet da gerade? Antworte wirklich authentisch ich oder antwortet da mein Selbstbild, was ich glaube, wer ich bin? Und wäre es nicht eigentlich viel spannender, wenn andere das für mich beantworten würden? Oder wenn ich über konkrete Situationen beschreiben würde? Also wenn eine Frage kommt, bist du arrogant? Sagt man natürlich nein, ne? Aber vielleicht ist man arrogant und merkt es selber nicht oder will es nicht wahrhaben. Oder andere würden das über einen sagen. Und du hast gesagt, du willst den Test auch noch machen. Du hast mir davon tatsächlich auch schon vor ein paar Wochen mal erzählt, als du das Buch gelesen hast dazu.
Beziehungsweise angefangen habe. Das ist eins auf meinem Stapel hier von.
Ich fange Bücher auch nur noch an. Ich habe so viele Bücher hier.
Ja. Nee, das ist eins auf dem kleinen Stapel hier. Das liegt ganz oben. Also ich hatte die ersten 30 Seiten gelesen oder so.
Sagst du nochmal, wie das heißt, das Buch?
Oh, es steht jetzt da hinten. Es heißt, glaube ich, Scaling Leadership.
Yes, genau.
Scaling Leadership. Da ist das unter anderem drin, also dieses Mindful Leadership Modell.
Na, Leadership Circle.
Oder so, danke.
Das Mindful Leadership war von uns.
Ja. ich habe am Wochenende bei einem Freund auch so einen Test gemacht. Ich bin da auch eher eher skeptischer. Und das war ein bisschen anders. Da ging es darum, wirklich in Präsenz zu sein und zu schauen, welche Antwort geht somatisch am meisten in Resonanz.
Ja.
Also, wenn du zum Beispiel die Frage hast, bist du arrogant? Ja, gab es da nicht 1, 2, 3, 4, sondern es gab immer 7 Antworten zu jeder Frage oder Szenarien oder teilweise auch Bilder, die gezeigt wurden. Was geht am meisten in Resonanz? Und da habe ich schon gemerkt, wow, weil ich bin eben auch recht gut eingetuned auf meinen Körper, somatisch, dass bei einigen Antworten, nee, keine, nix, fühlt nichts. Und auf einmal so, puff, da passiert was. Also es waren auch so abstraktere Dinge dabei. Irgendwie, welche Farbe beschreibt dein innerstes Wesen? Ja, sowas. Und dann einfach Augen schließen, dann wurde mir das vorgelesen. Das hat also eine zweite Person sehr gut auch angeleitet. Hat so 1,5 Stunden gedauert, obwohl es 20 Fragen waren vielleicht. Und dann habe ich gemerkt, wow, hier ist es. Und manchmal waren es auch 2 Antworten und dann durfte ich auch beide nehmen, ja, für die Auswertung. Und was daraus kam, fand ich schon ganz interessant, ganz passend. Und gleichzeitig bin ich auch diese ganzen Tests, ja.
Ich muss gerade, danke erstmal fürs Beschreiben. Ich finde das richtig spannend. Ich habe da total Lust, das mal auszuprobieren. Und dabei ist mir auch immer bewusst geworden, so ein Test hat ja nicht als Ergebnis die Wahrheit oder den Fakt, ja, ne? Sondern so ein Test hat eine Perspektive als Ergebnis und dann ist die Frage, was wir daraus machen. Und da hilft ja dann wahrscheinlich auch meistens jemand, der sich mit dem Modell auskennt und der Technik und einem dann dabei hilft, es zu interpretieren. Und der Test, den du gemacht hast, der klingt so, als wäre es halt die körperliche Perspektive, die Körperintelligenz. Und die antwortet vielleicht ganz andere Dinge als wir das tun würden, wenn wir rein auf einer rationalen Ebene sind. Und ich muss gerade an dieses innere Team denken, was ich eben auch erwähnt habe, wo ich gerne ab und zu mal eine innere Teamaufstellung mache. Da gibt es so viele Anteile in mir. Und wenn jetzt die Frage kommt, weiß ich nicht, bleiben wir mal bei, bist du arrogant? Dann gibt es natürlich irgendwie...
Der Rapper sagt.
Ja, genau.
Der Prenzlauer Berg-Typ sagt.
Ja. Danke, jetzt hast du es schon vorweggenommen, genau das
wollte ich sagen. Der Fischfarmer sagt.
Es gibt so das Gesellschaftskonforme, also wo ich versuche, zur Gesellschaft zu gehören, ne? Mein Bedürfnis, akzeptiert zu werden oder gemocht zu werden. Das ist dann manchmal sehr laut und antwortet sehr schnell. Dann gibt es aber auch diesen Teil, der gestern Abend aktiv war, der einfach auch mal Bock hat zu sagen, ich bin geiler Typ. Und
gönn mir deshalb halt Pizza Stimme. Und Bier.
Ja, und deshalb, also welcher Anteil spricht und das dann analysieren, da sehe ich eine große Stärke drin, gerade auch das den Körper zu fragen, aber ansonsten ist mir das zu eindimensional, solche Tests.
Eindimensional, wie sieht denn eine Dimension aus?
Eine Linie.
Das sind doch schon 2.
Ja, du hast recht.
Von A nach B. Ja. Nee, hier leuchtet der Punkt. Deshalb bin ich da gerade vor. Es muss ja ein Punkt.
Oh. Okay, sagen wir zweidimensional. Und ich brauche die dritte und vierte Dimension unbedingt. Ja.
Über Dimensionen können wir uns auch mal unterhalten. Es gibt einige noch.
Einige. Was ich bei dieser Auswertung von dem Leadership Circle interessant fand, war, ich habe den schlechtesten Wert bei selbstlose Führung. Und es kann sein, dass ich einfach die Fragen falsch verstanden habe, weil da waren manche Fragen, wo man so um die Ecke denken musste. Also so, trifft nicht zu. Ja, nein. Und dann, ich kann es gerade nicht mehr rüberbringen, aber du hast immer eine Skala von 1 bis 5 gehabt. Und auf einmal wurde dann die Frage negiert, so dass man wirklich um die Ecke denken musste und so, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es Quatsch ist, dass der Wert bei mir so niedrig ist. Aber lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was heißt selbstloses Führen? Und wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch bin und reflektiert, was ich ja versuche zu sein, wo bin ich vielleicht auch nicht selbstlos in der Führung?
Ja, also
Herr Dr. Röhnpagel.
Fragen Sie mich gerade, was ich assoziiere mit selbstloser Führung.
Das war genau die Frage.
Ich würde sagen, das ist diese Tradition von Servant Leadership, also dem dienenden Führen, also wirklich für was Größeres Ganzes sich aufzuopfern oder da zu sein, zumindest nicht egoistisch irgendwelchen Ambitionen nachzugehen, die meist auch konditioniert sind durch kulturell materialistische Weltbilder, sondern eher einfach so ethisch, sozial, fürs Team, für die Organisation. Das verstehe ich darunter. Selbstloses Führen. Also ja, es geht nicht um meine Agenda, sondern eher darum, wie kann ich co-kreieren, irgendwas Größeres, Ganzes, wie kann ich dienen? Das hätte ich jetzt darunter verstanden. Und du?
Steht das würde ich tatsächlich so unterschreiben, aber steht es für dich im Widerspruch dazu, dass es einem auch wichtig ist, gesehen zu werden? Dass es einem wichtig ist, dass wenn etwas erfolgreich ist, man dafür auch Lorbeeren bekommt? Und dass man auch, ich sage jetzt bewusst Mann, um es von mir wegzunehmen, dass man bewusst auch...
Weil du keiner bist.
Das hast du wieder so ein Konzept gebracht.
Ja.
Genau. Ja. Also steht das im Widerspruch oder kann das auch beides sein?
Darf diese Ambivalenz existieren?
Weil ich glaube nämlich, dass ich zwei Fragen in diese Richtung so beantwortet habe. Also ich habe schon einen Anteil in mir, der gehört werden möchte, der dazugehören möchte, der auch pleasen möchte, ne, der andere zufriedenstellen möchte.
Ja.
Und vielleicht ist das ein Grund dafür, dass das bei mir so gering eingeschätzt wurde. Weil ansonsten würde ich schon sagen, dass mir unser Unternehmen und auch der Impact, den das Ganze hat, für mich wesentlich wichtiger ist als mein Ego. Aber gleichzeitig ist es mir auch schon wichtig, dass gesehen wird, was ich tue.
Ja, vielleicht verstehen die es in der Auswertung so wirklich, dass wenn man noch so persönlich Rückmeldung, Feedback, Statusgefühl, Bestätigung braucht, gesehen werden, dass es dann schon nicht mehr selbstlos ist. Ja, und es ist ja auch in Ordnung zu sagen, ey, mir geht's gar nicht darum, in selbstloser Führung gut zu sein. Mhm. Ja, man muss ja nicht allen Konzepten, allen Leadership-Modellen wie eben Servant Leadership gut stimmen und die unterstützen. Also man muss ja nicht in allem hoch scoren, sondern einfach sagen, hey, das stehe ich dann einfach.
Ja.
Ja, ich bin zwar nicht komplett ego-gedriven, aber diese Idee von selbstloser Führung ist, bildet sich momentan nicht bei mir ab. Also mir ist so Identität, individuelle Identität und Anerkennung und Positionierung im Feld, im Diskurs, ist mir auch wichtig. Mhm. Ja, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Und vielleicht gibt's auch da so ein, wo wir vorhin von Light und Dark Masculine Feminine Qualities gesprochen haben. Vielleicht gibt's auch da bei selbstloser Führung, vielleicht gibt es auch da einen Light Aspect und einen Dark Aspect. Nicht einen Shadow Aspect, das ist nochmal was anderes, ja? Also Shadow wäre dann eben, wo man das irgendwie ausnutzt oder so, ne? Aber vielleicht wäre der Dark Aspect davon, brauche ich nochmal einen Moment, eigentlich hatte ich es eben.
Alles gut.
Ja, was ich sagen will ist, dass es auch nicht so einfach ist. Selbstlos kann auch vielleicht dann doch heißen, dass da auch trotzdem ein Wunsch drin ist und trotzdem das mit einer Vision verbunden werden kann, dass es nicht unbedingt was Passives ist. Vielleicht ist eher sowas Passiveres und going with the flow eine Form von selbstloser Führung, die eher the light ist. Und eine dunkle Selbstlosigkeit hat dann trotzdem noch irgendeine Form von Drive. Ja.
Und da muss ich auch gerade dran denken, dass ich schon öfter beobachtet habe, dass es Menschen gibt, die sich als altruistisch hinstellen und sagen, dass ihr Ego zurückgestellt wird und dadurch aber Bestätigung bekommen, die wieder aufs Ego einzahlt. Ja, also so dieser
sehr ambivalent.
Altruismus als neuer Egoismus. Ja, ich glaube, wir verlieren uns jetzt in der Tiefe gerade. Mit Blick auf die Uhr, lass uns mal so langsam in den Ausblick kommen oder in den Abschluss.
Sehr gut, perfekt.
Wir haben noch 3 Wochen, dann ist Jahresende. Wir haben noch ein richtig schönes Offsite mit dem Team vor uns in Brandenburg. Freue ich mich sehr drauf. Und wäre so ein bisschen am Anfang schon besprochen, aber was ist deine Winterstrategie? Haben jetzt gerade im Team mehrere Personen, die irgendwie sich ein Ticket gebucht haben nach Teneriffa oder nach Costa Rica oder so und einfach gesagt haben, wisst ihr was, ich bleib einfach den ganzen Winter in einem warmen Land und Berlin kann mich mal. Und ich denke tatsächlich sehr viel darüber nach, gibt es für mich auch irgendeine Strategie, aus Berlin zu flüchten? Weil ich glaube, dass die Dinge, die im Winter an Berlin wirklich schön sind, diesen Winter auch wieder sehr eingeschränkt sein werden. Also Dinge wie die von dir genannten Clubs oder Bars oder Theater oder Ausstellungen oder Sauna. Und ja, wie gehst du damit für dich um gerade?
Also ich bin definitiv ein Sommerkind. Ich mag kurze Hosen und Sonne auf der Haut und ohne T-Shirt Fahrrad fahren und so weiter. Und gleichzeitig finde ich Winter auch in Ordnung und habe irgendwie akzeptiert, dass das so Teil vom Zyklus ist. Und schätze dann auch den Frühling immer so richtig sehr. Wenn ich sehe, wie die ersten Knospen irgendwo kommen. Und aus dem Grund habe ich die letzten 6 Jahre in Berlin immer den Winter irgendwie auch genossen und bin mit dem Fahrrad weiter durchgefahren. Ich war davor 7 Jahre im recht warmen Ausland, habe auch das erlebt und fand auch das geil. Und wenn ich ultimativ die Wahl hätte, würde ich sagen, yes, ich gehe einfach in ein wärmeres Land. Aber irgendwie finde ich es in Ordnung. Es meckern so viele, aber ich glaube, das steckt auch so in der Evolution drin. Und es hat auch so eine Schönheit, die Ästhetik der verschiedenen Jahreszeiten, die finde ich schon irgendwie auch geil. Das heißt, ich werde nicht planen, nach Mexiko oder Costa Rica zu gehen oder wohin auch immer, sondern erstmal hier zu bleiben und die Stellung zu halten und wirklich, diese kulturelle Identität und diese geografische Identität auch, die vielleicht mit Deutschland verbunden hat, irgendwie auch zu schätzen und die Intensität der Jahreszeiten, die es an wenig Orten der Welt eigentlich so ausgeprägt gibt, wie in unseren Breitengraden, zu schätzen. Aber vielleicht ergibt sich ja auch was Spontanes, dann sage ich nicht nein. Also wenn wir doch auf die Kanaren fahren sollten oder fliegen, sage ich, okay, da lassen wir mal das Palaver für die Jahreszeiten stecken und ziehen dann doch los. Ja. Also keine Strategie.
Das heißt, nächster Podcast wird wahrscheinlich erst im neuen Jahr stattfinden. Im Moment sieht es danach aus. Und dann bin ich ganz gespannt, wo wir beide sind, ob wir in Prenzlberg und wo bist du nochmal? Baumschulenweg sind.
Ja.
Oder ob wir auf Gran Canaria und Costa Rica sind. Sehr schön, Nico. Wir sind ja noch am Morgen. Wir nehmen das gerade am Freitagmorgen jetzt haben wir 11.20 Uhr auf. Haben den ganzen Tag noch vor uns.
Ja.
Hast du noch was vor?
Klar. Ich habe gleich noch einen Business Call für Vorbereitung für einen Workshop nächste Woche. Und dann treffe ich am Nachmittag eine Person in person aus dem Feld Leadership. Wir wurden connected. Und das ist auch so ein Punkt, den ich jetzt am Jahresende in der Reflexion auch nochmal spüre, was für tolle, tolle, faszinierende Menschen ich einfach treffen darf.
Oh ja.
Da haben wir uns gerade auch vor ein paar Tagen drüber ausgetauscht. als Selbstständiger, als Geschäftsführer, es ist so abgefahren, dass wir uns aussuchen können, mit was für Menschen wir Zeit verbringen, mit wem wir netzwerken. Ja. Es gibt so spannende Menschen einfach. Und wirklich, dass ich irgendwie jede Woche eine neue Person treffe, die empfohlen wurde, wo man sich connectet. Und mit manchen trifft man sich und da ist einfach eine Resonanz und mit manchen eben nicht. Ja, und dann da, wo die Resonanz ist, zu gucken, wo ist mehr? Will da noch mehr sein? Das ist einfach geil. Also ja, das habe ich noch und dann arbeite ich noch ein Konzept aus und habe noch ein paar andere Sachen.
Das, was du gerade beschreibst, das resoniert so mit mir und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, dass ich einfach wirklich spannende Menschen treffe. Aber mit dir war es heute auch okay, Nico.
Ja. Ich will auch gar nicht immer spannend sein.
Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich hoffe, dass es unterhaltsam für dich war und du vielleicht die ein oder andere Erkenntnis hattest. Wenn du magst, schick mir deine Beobachtungen, Fragen und Ideen gerne an daniel@revolve.company. Ich wünsche dir noch ein wundervolles Jahresende und eine Zeit zur Besinnung auf das, was tatsächlich zählt. Liebe Grüße und bleib achtsam.